dass sie, glaube ich, den Lindsay Lohan-Weihnachtsfilm geguckt hat.
Das trifft sich ja gut, dass ich da jetzt drüber rede.
Nein! Nein!
Ja, ein doppeltes Original Heidi Ho. Your original host from the original podcast of Filme and Serien, Steven Spielberg. Ist der Sieben und der Berg.
Ja, und wir haben den Mo direkt verloren. Der hat schon direkt wieder ausgeschaltet, ne? Also bei seinem eigenen Podcast, wenn er mich hier jaulen hört, so ins Mikro, dann denkt er wieder, ey, der Steven, der Brot kann schimmeln, der kann nichts, sagt er dann wieder. Aber ist okay, ich kann damit leben.
Er möchte das gerne nicht mehr, aber nicht mit uns.
Nicht mit uns.
Nicht mit uns.
Nein, nicht mit uns.
Bei uns gibt's Corporate Identity, das wird ganz groß geschrieben.
Ganz groß
da
geschrieben.
Da müssen die Catchphrases kommen.
Die müssen richtig kommen.
Vor allen Dingen auch am Ende. Wir schauen mal, was wird.
Genau, wir schauen mal, was wird.
Was wird?
Ich bin so wie der kleine Rabe, der bei Hook irgendwie auf der Schulter sitzt und immer alles wiederholt.
Hat Hook einen Raben auf der Schulter?
Ja, oder irgendein Pirat, meine Güte, ich weiß
auch nicht. Irgendein Pirat, ein Papagei, ja.
Ja.
Falsches Tier, falsche Person, aber richtig gedacht.
Richtig gedacht.
Ist schon in Ordnung. Wir nehmen ja hier auf, wir sind ja wieder transparent und ich glaube, in der Nacht zu heute sind die Golden Globes Nominierungen rausgekommen.
Sí, señor.
Und da ist auf jeden Fall... Was war da vorne mit dabei? Emilia Perez. Bei uns noch nicht zum Gucken, aber glaube ich. Aber was wir auf jeden Fall vielleicht jetzt demnächst noch hören, ist Conclave. Hatten wir ja letzte Folge und haben wir vielleicht hier nochmal in der besten Filmefolge. Wer weiß das schon, die kommt ja bald. Und der hat 6 Nominierungen für Golden Globes und auch ja der geheime, der Publikumsliebling der Filmwelt, The Substance, hat ja auch 5.
Ja, also warum auch nicht? Also es ist ja durchaus ein Film, der dieses Jahr begeistert hat, kann man schon sagen. Also der kam ja so irgendwie aus dem Nichts und war dann in aller Munde. Und der macht halt Dinge einfach auch mal ein bisschen anders. Und dass der halt als so eine Art trashiger Body-Horror-Film so im Mainstream ankommt, schon kann man schon mal würdigen. Finde ich okay.
Finde ich auch, ja. Mo war bestimmt glücklich, als er gesehen hat, dass The Penguin für 3 Golden Globes nominiert wurde.
Was
auch gleich noch True Detective Night Country dazu.
Der Pengling und dann noch das alte Putzkommando von True Detective. Naja.
Richtig, aber dafür auch Nobody Wants This.
Nobody Wants This?
Na hier, Kristen Bell. Kristen, das Weinglas Bell.
Ach so, hier, das war hier dieses...
mit dem Rabbi.
Mit dieser Liebschaft, die eigentlich nicht sein sollte. Irgendwie sowas, ne?
Ja.
Das klang ja gar nicht schlecht, aber ich habe das noch nicht geschaut. Das, mal gucken.
Ach, das ist wirklich das angenehme Kost, die man mal sich so reinfahren kann. Das ist in Ordnung. Ich habe mich jetzt auch nicht weggehauen, aber das kann man machen. Was man auch machen kann, habe ich jetzt angefangen nach eurer Folge vor kurzem, ist hier Undercover im Altersheim.
Ja. Im Seniorenheim. Im Seniorenheim.
Entschuldigung, im Seniorenheim. Ja, nee, das ist auch angenehm. Viel gut.
Ja, das ist halt so eine Serie, die hat halt keine Schenkelklopfer, sondern wie du halt sagst, man wird halt so in so eine warme Hülle irgendwie eingepackt und trotzdem wird auch das ein oder andere wichtige Thema angesprochen. Also hat auch so leichte, ernste Untertöne und das ist eine super Kombi. Also auch hier, ich will nicht Prophet sein, aber es kann sein, dass das nochmal in einer anderen Folge ein Thema ist.
Ja. Früher hättest du gebrannt auf dem Scheiterhaufen für solche prophetischen Aussagen. Naja. Aber der Humor, der hat mich gekriegt. Also mit seinen Clubs, die er immer aus der Jacke holt im richtigen Moment, ist schon gut.
Ja, oder wenn er irgendeinen Spruch macht, wo man denkt, er hat's verstanden, aber dann im Nachgang noch sagt und dann nochmal nachfragt, eigentlich habe ich es doch nicht verstanden. Das kommt halt auch ganz oft. Ja, Ted Danson ist super. Ist super.
Schön, schön, schön. Na gut. Und natürlich dein Serienprojekt The Bear ist ja auch am meisten nominiert mit 5 Nominierungen schon wieder für die Golden Globes. Da kann man sich ja wirklich mal da endlich mal aufmachen, das zu gucken.
Ich würde ja schon so gern jetzt wieder anfangen zu reden, aber ich muss mir das aufsparen für die Serienfolge, weil das ist echt Wahnsinn, was diese Serie macht. Teilweise. Ja.
Wie sieht's denn bei dir aus mit Weihnachtsfilmen? Hast du schon so ein paar geguckt?
Nein,
oder?
Nicht einen einzigen. Nein, aber
nicht einen einzigen.
Meine Frau hat, warte mal, hat sie nebenbei so erwähnt, dass sie, glaube ich, den Lindsay Lohan-Weihnachtsfilm geguckt hat.
Das trifft sich ja gut, dass ich da jetzt drüber rede.
Nein! Nein!
Mach's klar, kurz. Ist doch kein richtiges Weihnachten, wenn nicht ein neuer Film mit Lindsay Lohan rausgekommen ist. Ich bitte dich.
Ich gehe zwischendurch auf Toilette.
Mhm, okay. Ja, gut, ich erzähle ja auch nicht viel. Man muss ja auch sagen, der Film mit dem Titel Our Little Secret ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Also bei den anderen Filmen, wie hieß der? Der hieß Falling for Christmas oder so. Mhm. Das war ja so ein Abklatsch von Ein Goldfisch fiel ins Wasser hier, Overboard, hier mit Goldie Hawn damals und Kurt Russell, kennt man ja. Also so Amnesie und dann irgendwie woanders aufgewachsen, eigentlich aus reichen Hause und sowas. Also war ja die Story normal. Das war irgendwie so richtig schön trashig, dass es irgendwie witzig war. Das hier ist jetzt halt wirklich so 0815. Ne? Also du siehst halt irgendwie Anfang der 90er, wie sie mit ihrem besten Freund aus der Jugend, mit dem sie dann irgendwann zusammen war, wie die sich halt 92 nach einem missglückten Heiratsantrag dann irgendwie trennen und dann trennen sich die Leben und die geht halt komplett irgendwo anders hin, macht Karriere und sowas und kommt dann zu Weihnachten eben zurück nach Hause und dann treffen die sich halt wieder, aber eben auf die Art und Weise, dass ihr neuer Freund hat eine Schwester und die Schwester ist die neue Freundin von ihrem Ex-Freund quasi aus der Jugend. Also die treffen sich im Prinzip beim Familientreffen von dieser Familie also wieder, ohne es zu wissen.
Hat so irgendwas mit Physik zu tun, ne? Also
hat, genau. Also irgendwie, da musste Raketenwissenschaft studiert haben, um dann so die Konstellation der Verwandtschaftsbeziehungen dann auszubekommen. Und das ist halt so eine unglaublich matriarchalische Familie, wo die Mutter halt irgendwie sich total inszeniert und auch total herrisch ist. Und dann beschließen die, ja, wir sagen das einfach keinen, dass wir mal früher zusammen waren vor 10 Jahren. Und dann kommt es ja dann irgendwann doch raus, logischerweise. Und sie kommen auch wieder zusammen. Naja, man kann sich das alles vorstellen. Also da gibt es keine Höhepunkte, keine Tiefpunkte so richtig. Das ist halt, das plätschert so vor sich hin. Ist in Ordnung, sie kann immer noch nicht schauspielern. Status quo ist erhalten geblieben. Ich freue mich auf den Film nächstes Jahr.
Ja, das wird jetzt dein jährliches Ritual, ja, der Lindsay Lohan Weihnachtsfilm.
Also das muss, und ich bin auch enttäuscht, wenn nicht ein neuer Film mit ihr kommt.
Weiß nicht, vielleicht ist das ja auch, das ist ihre Zukunft. Also die macht sonst nichts mehr, die macht einmal im Jahr so einen Weihnachtsfilm, der wird dann von vielen Leuten so wie dir geguckt, kassiert es einmal ab und dann ist gut.
Das reicht ja im Prinzip dann auch, ne?
Ja.
Wenn ich jetzt so überlege, nee, sie hatte zwischendurch dieses Jahr auch noch eine Rom-Com. Ja. Irish Wish, habe ich gesehen. Weiß nicht, ob ich den besprochen habe, aber habe ich.
Warum überrascht mich das nicht?
Genau. Und stimmt, und der andere Weihnachtsfilm, der war 2022. Ach, guck mal an. Da gab es letztes Jahr keinen. Aber dazwischen gab es ja die Rom-Com, deswegen.
Ach so, ja. Ja, also doch, der Status quo erhalten, weil letzten Endes ist ja ein Weihnachtsfilm mit ihr auch nichts anderes als ein Rom-Com zur Weihnachtszeit. Also
das ist absolut richtig.
Absolut richtig.
Naja, bei mir müssten es jetzt mittlerweile, glaube ich, so 15 Weihnachtsfilme oder sowas sein. Also es ist wirklich, das ging gut. Das ging gut.
Oh, ich bin nicht so der Weihnachtsfilm-Fan. Ich sag's ganz ehrlich.
Ich habe den Lieblingsweihnachtsfilm deiner Frau auch schon geguckt.
Den Lieblingsfilm das ist aber eigentlich auch Schöne Bescherung wie von mir.
Ach so, ich dachte Charlie und die Schokoladenfabrik.
Ja, 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 ja.
Ja, ja.
Ja, also den hatte sie früher tatsächlich mal, also sie selbst auf DVD, also ich weiß nicht, sie hatte nur, glaube ich, Königin der Verdammten und Charlie und die Schokoladenfabrik auf DVD, das war alles.
Was für eine Kombination. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Also.
Ja, also da hast du schon mal viel abgedeckt, sage ich mal, mit den beiden Filmen. Ne? Nicht viel Gutes, aber...
Naja, gut.
Obwohl Charlie und die Schokoladenfabrik ist ja schon kein schlechter Film.
Na, König der Verdammten war das, wo der Soundtrack Korn war, oder? Und mit Elia.
Ja, genau. Ich hätte jetzt gesagt, dass sie auch den Soundtrack gemacht hat, aber...
Nee, ich glaube Korn.
Ja?
Oder zumindest ein Song oder sowas.
Ja, okay, ein Song, das kann sein, ja. Aber...
das ist jetzt alles gefährliches Halbwissen. Da möchte ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Also bitte sagt nicht, der Berg hat gesagt. Das können wir so nicht machen.
Es gibt halt auch so manche Dinge, die muss man nicht aus dem Hut heraus wissen. Das ist...
Ja. Aber was man ganz ernsthaft mal wirklich nochmal empfehlen kann, ich habe den Film nämlich tatsächlich gerewatcht, ist Klaus.
Ja.
Der ist wirklich richtig cool. Der hat mir auch beim zweiten Mal gucken jetzt nochmal wirklich deutlich mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. Ich fand den damals schon sehr, sehr gut und dachte mir, okay, der wird beim zweiten Mal gucken ein bisschen abfallen. Gar nicht. Also der ist wirklich funny. Der hat coole Ideen, der macht aus diesen ganzen kleinen Legenden um den Weihnachtsmann so, wie ist der fliegende Schlitten entstanden und das mit den Geschenken und dem Ho, Ho, Ho und was es da nicht alles gibt und mit dem Stück Kohle, was die bösen Kinder kriegen und so. Der hat für alles irgendwie eine coole Antwort und das ist irgendwie, macht es Spaß und ich liebe den Zeichen-Animationsstil, der ist halt total cool, das mag ich.
Ich muss ja zugeben, ich habe den noch nie komplett gesehen. Ich habe den nur so ausschnittsweise gesehen, als er rausgekommen ist. Da lief der so nebenbei. Und da war ich auch ganz gut unterhalten. Aber seitdem lief der nicht wieder über den Fernseher. Aber vielleicht, jetzt wo du nochmal so den Anstoß gegeben hast. Und meine Frau hat ja ein etwas größeres Faible für Weihnachtsfilme. Ist das durchaus möglich, dass der auch nochmal läuft. Aber vorher läuft natürlich Schöne Bescherung und Violent Night. Also die beiden werden auch auf jeden Fall nochmal eingeworfen.
Ja, Violent Night habe ich ja schon mal. Ach, du bist du kein Stirb langsam zu Weihnachten Gucker?
Nee, tatsächlich nicht. Es liegt aber auch daran, dass ich den jetzt nicht unbedingt mit meiner Frau gucken kann. Das ist nicht ihr Lieblingsfilm.
Was?
Na, ich weiß auch nicht. Ja, eigentlich ein Scheidungsgrund.
Ja, gut, ich kann mit meiner Frau ja auch nicht Midsommar gucken, von daher.
Warum bloß?
Ja, ich weiß es nicht.
Das ist auch einer dieser Filme, der fasziniert, aber den kann ich nicht aus Spaß an der Freude gucken. Das funktioniert nicht. Nein, 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 nein.
Aber apropos aus Spaß an der Freude gucken, das ist für mich wirklich Balsam für die Seele und absolutes Selfcare. Ich habe letzten Freitag auch wieder schön Manche mögen's heiß geguckt. Das ist wirklich was, da fühle ich mich wohl. Das ist so herrlich. Du sitzt auf der Couch und guckst diesen Film zum 100. Mal, kannst jede Szene mitsprechen und der ist einfach immer noch fantastisch. Wird nie langweilig. Große Liebe.
Ja, es gibt so eine Handvoll Filme, die in diese Kategorie wahrscheinlich für jeden fallen und das ist deiner und freue mich für dich. Ich freue mich wirklich. Sehr schön. Ich habe mir auch mit dir einmal zusammengeschaut.
Da warst du aber müde auch.
Ja, aber ich habe den trotzdem mitbekommen. Ja, gut, ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe keine Ahnung, was in dem Film passiert ist. Ja,
das war ja auch, glaube ich, der zweite und du bist schon ein bisschen weggenickt ab und zu.
Ja, aber ich fand ihn trotzdem unterhaltsam. Aber das ist, bei so alten Filmen ist es manchmal schwierig, ne? Weil, ich meine, als du ihn gesehen hast, war er ja auch schon alt. Aber trotzdem hat er bei dir einen Eindruck hinterlassen, weil du selbst noch jünger warst, ne? Und jetzt bei mir ist es natürlich ein bisschen schwerer. Hat es der Film ein bisschen schwerer.
Als ich das gepostet habe bei uns in der Podcast-Gruppe, da hat Sandro mir dann später geschrieben und gesagt, den musst du mir mal als Hausaufgabe geben, habe ich nie gesehen. Ich bin sehr gespannt, das wird passieren. 2025 wird es soweit sein, so viel kann ich sagen, wann weiß ich noch nicht, aber das wird passieren und Mo liegt uns ja immer in den Ohren, wir sollen mehr Hausaufgabenfolgen machen.
Ja.
Und damit hat er absolut recht.
Hat er absolut
vollkommen recht.
Recht
hat er da.
Er hat nicht oft recht, aber da hat er recht.
Da hat er.
Da hat er recht.
Da hat Mo recht.
Das ist Altersweisheit.
Schön. Was gab's bei dir?
Also ich habe jetzt mal wieder sowas aus einer anderen Kategorie mitgebracht. Das ist was ich schon vor einiger Zeit mal irgendwie mitbringen wollte in eine Folge, aber irgendwie war ich da nicht dabei oder es hat sich was anderes gegeben, ich weiß es nicht. Aber ich bin ja ein großer YouTube-Gucker und dort gibt's ja halt bei den 50 Milliarden Videos, die es gibt, sehr viel Schrott und nur sehr wenig Gutes. Und gerade bei den Recommendations ist ja oft auch sehr viel Schrott dabei. Und es gibt einige, die auf YouTube als Kanal unterwegs sind, die mittlerweile auch auf dem Streaming-Dienst, nenne ich das jetzt mal so, Nebula unter Vertrag sind oder dort zu finden sind. Und wenn man sich dort ein Abo macht, dann unterstützt man halt all die Content-Creator, die dort sind, direkt. Man kriegt dann oft Videos früher als auf YouTube, manchmal auch exklusive Videos, die es nur dort gibt. Und ganz viele haben auch immer irgendwelche Rabattcodes. Also am Ende habe ich jetzt für ein Jahresabo, ich glaube, 36 Euro bezahlt, was vollkommen okay ist. Es ist wirklich ein toller Preis und dahin geführt.
Das sind ungefähr 3 Euro im Monat, circa.
Ja, ja. Also, du kannst Mathe. Eindeutig.
Berg kann Mathe.
Berg kann Mathe.
Mo hat recht und Berg kann Mathe.
Genau.
Das sind zwei Erkenntnisse. Mal gucken, was wir noch zu Sandro rausfinden in dieser Folge und zu dir.
Ja, ich bin gespannt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mich, also ich bin ja ein bisschen weird, wisst ihr ja, ich gucke ja immer diese komischen Fahrraddokus und kriege ja immer auf den Sack von Mo, dass ich sowas gucke. Und,
vollkommen zu Recht.
Vollkommen zu Recht. Und einen Kanal, den hatte ich auch schon vor Ewigkeiten mal erwähnt, einen YouTube-Kanal, Not Just Bikes, der so was über Stadt- und Städteentwicklung macht, der ist halt auch hier vertreten und der hat mich dann dazu gebracht, hier dieses Abo abzuschließen. Aber man findet auch aus allen möglichen anderen Bereichen was. Also ob das nun Kunst, Animation, Kultur, Entertainment, Fashion, Fiction, Film und TV, also gibt auch ein paar sehr gute Content-Creator im Film- und Serienbereich, Food, Gaming, Health, also alles das, was man bei YouTube sozusagen akribisch suchen muss, um irgendwie Qualität zu finden, findet man hier halt einfach direkt. Und jeder, der halt ja Bock drauf hat oder diesen Art von Content halt mag, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen, weil es ist einfach günstig und man kriegt einfach direkt das, was man möchte. Ja.
Ja, hast du dann gleich mal einen guten Opener?
Als Kanal. Oder was meinst du?
Naja, so genau, was man sich so angucken könnte, wo man jetzt sagt, da, das ist das erste Go-To, wenn du jetzt die Plattform.
Ja, also ich würde natürlich direkt CinemaSticks empfehlen, weil es in unseren Bereich fällt. Ich selbst habe ja gesagt, Not Just Bikes war halt das, was mich hierher gebracht hat. Der macht halt ziemlich coole Videos und Philosophy Tube, wer es ein bisschen philosophisch mag. Und auch auf YouTube halt riesig und immer mal unterhaltsam. Da habe ich mal ein Video geschaut, als er den Realitätsgrad der ersten Folge von Better Call Saul bewertet hat. Legal Eagle.
Ja, ich erinnere mich. Ja.
Genau, also das sind jetzt einfach mal 4, aber es gibt noch also wirklich einen Haufen mehr. Und schaut einfach mal in die einzelnen Kategorien und da wird jeder was finden. Jeder.
Traumhaft.
So, nach dieser doch sehr ungewöhnlichen Empfehlung komme ich mal zu etwas, was euch gar nicht überraschen wird. Und ich halte es jetzt hier an dieser Stelle relativ kurz, weil ich noch nicht sicher bin, ob ich nochmal in der besten Serienfolge drüber reden werde oder nicht. Nicht, weil die Qualität nicht stimmt, sondern weil es halt immer so bei Staffeln 2, 3 oder 4 von der Serie irgendwie nicht ganz so cool ist wie irgendwas komplett Neues. Aber From Staffel 3 auf Paramount Plus zu sehen, ist jetzt auch komplett durch. Ich habe das wöchentlich geschaut. Ja, Mo, du hörst das richtig. Ich habe es wöchentlich geschaut. Und ich möchte an dieser Stelle eine Lanze brechen, denn in der Vergangenheit war ich auch ein absoluter Gegner der wöchentlichen Veröffentlichung. Und mittlerweile, muss ich sagen, finde ich das richtig cool. Und ich sag dir auch, wieso.
Dann sag mir mal, wieso.
Also, erstens, weil es wieder so ein bisschen das Feeling von früher in einem erweckt. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Das Lost-Feeling, total. Dann, gerade bei so einer Serie, ja, auch wenn die Cliffhanger manchmal halt natürlich mies sind und du auch möchtest oder wissen möchtest, wie es weitergeht, hast du einfach Zeit, das mal sacken zu lassen. Und einfach mal drüber nachzudenken. Und auch Emotionen, die vielleicht hochkommen, einfach mal wirklich erstmal wieder sich beruhigen zu lassen und dann kannst du eine Woche später wieder ansetzen, frisch, frei im Kopf, ja, und kannst das Ganze ganz anders verarbeiten, als es am Stück zu gucken. Ich weiß noch, als ich Game of Thrones geschaut habe, innerhalb von 6 Wochen ganze Serie durchgeguckt, das ist was völlig anderes, als das über Jahre hinweg zu verteilen, zwischen den Staffeln mal auch Luft zu lassen, was anderes zu gucken und dann da auch nochmal anders ranzugehen. Und dann,
ich meine, was soll ich sagen, ne? Ich habe gerade das Lost-Feeling zwar gesagt, aber bei mir ist ja Lost wirklich die Serie, die habe ich, glaube ich, auch in 3 Monaten oder so geguckt.
Ja, ja, ja.
Also ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben nicht so krass gebinged wie Lost.
Ich glaube, es hat halt beides Vor- und Nachteile durchaus. Also ich mag das irgendwie und vor allem, ich bin ja auch jemand, der versucht durchaus auch mal, auch wenn ich hier dann manchmal ein bisschen hektisch bin und laut und versuche irgendwie zu unterhalten, versuche ich ja doch auch irgendwie mal runterzukommen und mich ein bisschen zu entspannen. Und ich glaube, manchmal ist das gar nicht so schlecht, wenn man nicht immer direkt alles bekommt, was man will. Kann auch einfach mal aushalten. Einfach mal abwarten. Aber der Mo, ja. das ist wirklich so ein richtig Wohlstands...
Gierschlund.
Gierschlund, wohlstandsverwöhnter Mittelschichtler aus der ersten Welt. Ja, da weißt du auch nicht mehr, was du dazu sagen sollst.
Nee, da bin ich jetzt ein bisschen platt. Aber man muss halt auch sagen, wir haben den halt unglaublich lieb. Ne?
Ja, das stimmt.
Kannst du halt nicht sagen.
Ne,
einfach ein dufter Supertyp.
Ist ein dufter Supertyp. Und ich nutze das natürlich aus, dass er nicht hier ist, ihm jetzt hier so einen reinzuwirken. Ich bin so ein richtig
hinterhältiger. Der würde dir so eine Breitseite geben.
Ich bin so ein richtig hinterhältiger, fieser und feiger Sack. Ne? Also ich mache das nicht, wenn er da ist. Ich mache das hinterrücks, wenn er sich nicht wehren kann. So bin ich halt.
Naja, krieg mal wieder auf den Sack.
Und ich mache einfach nochmal direkt weiter, weil wir haben, also du hast ja auf deiner Seite gar nicht so viel und wir haben auch noch was wir zusammen besprechen, wobei... Doch, genau, also eine Sache mache ich noch. Ich habe den Animationstrain habe ich wieder dabei, also ich habe wieder ein paar Kohlen reingeworfen, der ist wieder angelaufen und macht... Und der Animationstrain geht halt einfach mal voll steil ins Animationsland, ins Anime-Land, um genau zu sein. Und auch deshalb habe ich es halt bis jetzt so ein bisschen rausgelassen, weil es sowieso keinen von euch Gurken interessiert. Aber vielleicht gibt's da draußen welche und deswegen halte ich mich kurz. Erste Serie, Ranma 1/2, läuft zurzeit auch in wöchentlicher Veröffentlichung auf Netflix. Habe ich mal reingeschaut, habe ich auch gar nicht zu Ende geguckt. Ich wollte das wissen, weil ich damals die Mangas gelesen habe und auch die alte Serie geschaut habe. Das ist sozusagen ein Remake. Und was soll ich sagen? Also die Ranma 1/2 kennen, die kriegen genau das, was sie von Ranma 1/2 kennen. Es sieht nur ein bisschen besser aus als in den 90ern.
Ich habe das noch nie gehört. Was ist denn Ranma 1/2?
Bei Ranma 1/2 geht es um einen Jungen, der mit seinem Vater beim Training in eine verwunschene Quelle gefallen ist und seitdem, immer wenn er mit kaltem Wasser in Berührung kommt, sich in ein Mädchen verwandelt und sein Vater in einen Panda und bei heißem Wasser wieder zurück. Das ist der Aufhänger der Serie. Ist sehr, sehr, sehr überdreht und abgefahren, wie man Animes so kennt und spielt aber so im Kampfsportmilieu.
Das ist jetzt ich möchte wirklich gerne den Mo zitieren.
Ja.
Was stimmt denn nicht mit dir?
Ja, also du hast, manche mögen es heiß aus der Kindheit und ich habe halt Ranma 1/2. Was soll ich denn sagen?
Ja, der Vergleich hinkt, aber ist okay.
Ja, stimmt schon. Ich wollte mich irgendwie rausretten. Aber vor allem, dann bin ich jetzt noch gespannter, was du zu Rising Impact sagst. Das ist eine Netflix-Anime-Serie, bei dem es um einen 10-jährigen Jungen geht, der im Wald mit seinem Opa gelebt hat und dort immer in der Natur draußen war und Bäume gefällt hat und dadurch halt einen ganz tollen Schwung mit seinen Armen hat und durch Zufall dann von einer Golfspielerin entdeckt wird und der absolute Obergolfprofi wird.
Ja, mit Golf kriegst du mich schon wieder irgendwie.
Ja, aber die Story ist natürlich auch Banane, ne? Also,
ja.
Aber, ja. Ja, auch da habe ich nur ein bisschen reingeschaut. Ist auch halt, ich würde es als klassischer Anime bezeichnen, auch sehr überdreht und hat dann halt auch so diese Sachen, die halt oft in Sportanimes passieren und überrascht dann nicht so wirklich. Aber die Entwicklung von dem Jungen wird halt relativ gut dargestellt. Also von daher hat halt zum Beispiel auch auf IMDb eine 7,7, was ja nicht schlecht ist. Wobei man immer dazu sagen muss, bei Anime-Serien habe ich das Gefühl, oder bin ich mir relativ sicher, dass dort halt vor allem die Leute bewerten, die halt auch Animes gucken. Und dadurch ist natürlich der Bias nach oben deutlich höher als bei anderen Sachen.
Ja, das ist auch irgendwie so eine völlig eigene Welt und ist mir auch wirklich immer mit Überwindung für mich verbunden. Aber das werden wir heute ja nochmal besprechen.
Ja, und also das sind auch beide Serien absolut gar nichts für dich. Bin ich mir ziemlich sicher, dass du damit überhaupt nichts anfangen kannst. Von daher, alles gut. Ich hab aber noch was von der Sorte und das ist jetzt wirklich sozusagen die Kirsche auf dem Kuriositätenkabinett. Und zwar Kotaro Lives Alone, auch eine Netflix-Serie. Da geht's um einen kleinen 5-jährigen Jungen, der alleine in einen Wohnkomplex, in eine Wohnung einzieht und dort sich mit den anderen Bewohnern anfreundet. Und die zwar irgendwie da schon komisch finden, dass ein Kind mit 5 Jahren dort alleine wohnt, aber trotzdem ist das völlig in Ordnung. Ja, aber das klingt absurd, aber wenn man erstmal die Grundprämisse annimmt, bearbeitet die Serie doch sehr ernste Themen. Vernachlässigung von Kindern, Freundschaft und Dinge, die halt oft so in Anime-Serien auch mit abgearbeitet werden. Also von daher, es ist schon speziell und auch trotz der Tiefe, die manchmal da ist, wird das wahrscheinlich nicht so viele erreichen, die sonst nichts mit Animes zu tun haben. Aber hier 8,3 bei IMDb, das ist schon ordentlich.
Das ist viel. Das ist wirklich nicht wenig. Na gut, warum nicht?
Jetzt kommt das Letzte und bringe ich jetzt mit rein, obwohl ich noch nicht ganz mit durch bin. Aber da die Folge ja etwas dünn ist, habe ich mich dazu entschieden. Und ich bin mir ziemlich sicher, egal wie es weitergeht, es wird sich wahrscheinlich nicht großartig an der Bewertung ändern, weil mir war nicht bewusst, wie absolut großartig Arcane ist. Es war mir nicht bewusst. Arcane ist ja die Animationsserie, die auf League of Legends beruht und auf Netflix schon 2021, glaube ich, in der ersten Staffel lief und in diesem Jahr in die zweite Staffel gegangen ist. Und das ist absolut großartig. Und das wird auch dir gefallen, das wird auch Sandro gefallen und das wird auch Mo gefallen, weil es einfach absolut, also der Stil ist mega, die Story ist super, es ist super geschrieben, es ist einfach mega, es ist einfach mega.
Hast du jetzt das quasi jetzt erst angefangen oder damals schon die erste Staffel irgendwann mal geguckt?
Nee, ich habe das tatsächlich erst jetzt geschaut, als ich glaube, Behind hatte irgendwie von der zweiten Staffel erzählt und hat dann halt nochmal von der ersten so geschwärmt und dann habe ich halt mal nachgeschaut und jetzt kommt's. IMDb-Bewertung bei fast 350.000 Bewertungen, 9,1. Also das kommt schon nicht von ungefähr und es ist wirklich, also jeder, der auch nur ein Quäntchen Freude an Steampunk, Science Fiction, sonst was Stories finden kann. Und selbst die das nicht tun, das ist nicht so abgefahren, dass man da Fan sein muss. Es ist grandios, es ist wirklich gut. Ist super.
Okay.
Und die Animationsqualität.
Ich kann mir zwar wirklich exakt nichts drunter vorstellen, aber okay.
Also nur mal ganz grob, weil die Story auch relativ umfangreich ist. Also es gibt eine Oberwelt, es gibt eine Unterwelt. In der Oberwelt, die ist sehr wissenschaftlich geprägt und da leben die Privilegierten und dann gibt's so den Underground dort und zwischen denen gab's irgendwann mal Krieg und deswegen leben die in unterschiedlichen Welten. Und dann gibt's eine, ich nenne es jetzt mal Familie oder eine Bande, die im Untergrund lebt und die halt Beef mit der Oberwelt hat. Und in der Oberwelt geht's dann darum, dass die irgendwie versuchen, mit Magie wissenschaftliche Dinge herzustellen und das aber verpönt war.
Jo, hallo Leute, ich bin's, Stimme Gottes, muss mich mal kurz einschalten hier. Also diese Zusammenfassung von Steven, die kann ja kein Mensch aushalten. Keiner weiß, worum es geht. Er hat noch niemand gesagt, dass die Stadt, um die es sich hier handelt, Piltover heißt. Ja, also die einfachsten Dinge hat der Dude vergessen. Und jetzt sagt er auch noch, dass die mit Magie Wissenschaft herstellen wollten. Dabei ist es der andere Weg herum. Ja, mit der Wissenschaft Magie herstellen. Ergibt natürlich auch viel mehr Sinn. Meine Fresse, kann sich keiner anhören. Das ist Gestammel hier. Muss man wieder zurückfinden zu alter Stärke, Junge.
Und das wird so ein Und diese beiden Welten verstricken sich und dann gibt's auch noch einen Bösewicht, der dort mit reinspielt. Also diese drei Parteien gibt's halt letzten Endes. Und ja, es ist, also ich kann das jetzt hier in der Kürze der Zeit auf jeden Fall nicht besser aufschlüsseln. Es ist eine tolle Story. Es ist mega animiert. Es ist mega animiert. Also beziehungsweise ich habe irgendwo gelesen, dass es handgezeichnet sein soll. Aber natürlich dann im Computer bearbeitet. Also das ist nicht komplett so, weil dazu sieht's halt zu sehr nach Computer aus. Aber ja, ich glaube, es ist klar geworden, dass ich die Serie empfehle.
Okay, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen, da mal einen Blick zu riskieren.
Sehr schön. So, jetzt bin ich aber durch hier. Viel länger, als ich wollte.
Mann. Ja, aber wenn der Animationstrain rollt, kriegt den großen Zug keiner zum Stehen.
Ohne Scheiß, ey, da kann sich keiner in den Weg stellen. Ne? Also jetzt stell dir mal vor, der Animationstrain verbindet sich noch mit dem Trolley-Problem. Also dann ist aber die Kacke am Dampfen.
Oh ja, dann gibt's nur noch die eine Lösung. Nämlich dieses schöne Meme, was es da gibt, wo das Trolley-Problem so aufgezeichnet ist mit diesen zwei Bahnschienen und dann im nächsten Bild so ein kleines Kind hinten die beiden Bahnschienen verbindet zu einer Schleife.
Ja, genau. Einzig sinnvoll.
Sehr gut. Apropos sinnvoller Zeitvertreib. Ich habe einen mittelmäßigen Blumhouse Productions Horrorfilm geguckt.
Oh je.
Und zwar auf Amazon mit dem Titel Nocturne. Der ist auch schon von 2020, es ist nicht taufrisch. Jetzt könnte sich manch einer fragen, warum hast du den geguckt? Wenn ich auf die Hauptrolle gucke und das Sydney Sweeney ist, dann ergibt sich das relativ schnell, dass ich den deswegen dann geschaut habe. Und was man halt wirklich sagen muss, es ist ein ziemlicher 0815 Horrorfilm, der solide gemacht ist. Blumhouse Productions ist nicht das große Los und hat auch sicherlich wenig Meisterwerke, vielleicht auch gar keine. Da scheiden sich am Ende die Geister, aber es ist halbwegs stabil gemacht. So, wir haben hier eine Geschichte über zwei Schwestern, die beide musikalische Ausnahmetalente sind. Die sind an so einem Elite-Internat für Musiker und aufstrebende Musiker und ihre Schwester hat quasi die Zusage bekommen für die Juilliard School, die renommierteste Künstlerschule, die es da eben so gibt. Und die von Sydney Sweeney gespielte Schwester mit Namen Juliet, die hat es nicht geschafft. Und dann gibt's aber an dieser Schule, wo die beiden sind, dann immer so ein Abschlusskonzert. Und wer da das Solo spielt, dem ist meistens eine große Karriere vorherbestimmt. Und die beiden Schwestern spielen auch beide vor. Und weil es nämlich dieser Wettbewerb neu ausgerichtet werden musste, denn die das ursprünglich gemacht hätte, die hat sich umgebracht. Und dann gibt's so ein bisschen ein paar komische Umstände, warum hat die sich jetzt so umgebracht, diese Schülerin. Und Juliet findet dann quasi das alte Notenbuch von dieser Schülerin, die sich da selbst umgebracht hat und verfällt dann so ein bisschen in so einen halben Wahnsinn und merkt dann irgendwann, dass ihre persönliche Geschichte dann mittlerweile mit immer mehr Ereignissen der von der anderen ähnelt. Und dann hat sie natürlich irgendwann Angst, dass sie sich auch am Ende umbringen wird. So, und das ist so diese Story. So ein bisschen, ja, der Teufel in den Noten, so könnte man jetzt sagen. Was ich aber dazu sagen möchte, ist, man sieht schon wirklich, warum Sydney Sweeney dann jetzt die ganzen Jahre danach und auch jetzt gehypt wird. Also wenn die was zu Schauspielern kriegt, dann macht die das auch wirklich gut. Mhm. Das ist schon, die hat schon natürlich auch wahnsinnig viel Ausstrahlung und Charisma und ist halt auch wahnsinnig attraktiv, aber die kann halt echt gut schauspielern. Die hat dann so eine, diese typische Szene, ihr alter Klavierlehrer, auch so ein gescheiterter Typ, der es nie zur Karriere gebracht hat, von dem sie dann in ihrer Arroganz irgendwann das Gefühl hat, dass er sie bremst. Da hat sie halt dann mal so einen richtig krassen Monolog, wo sie ihn halt runterputzt, was er für ein hängengebliebenes Alkoholarschloch ist. Also das ist wirklich gut gespielt, weil das ist einfach, da kommt halt echter Konflikt und Emotionen in dieser Szene so raus. Das sind so ein paar Sternstunden in diesem Film. Wie gesagt, insgesamt relativ mittelmäßig. Das Ende fand ich ganz cool, wie das gemacht war, auch wie es inszeniert war. Man kann sich das angucken. Das ist jetzt nichts, was wehtut, ist aber jetzt auch nichts super Besonderes. Aber gut, wer jetzt auch einen Sweet Spot hat für Sydney Sweeney, der kann da auch bedenkenlos zugreifen. Bei Nocturne auf Amazon. Nocturne.
Wie kommst du denn eigentlich auf so, solche Filme manchmal? Also du bist ja eigentlich gar nicht so ein Horrorfan und jetzt ist das schon...
Ich hab das doch gerade gesagt. Ich google einfach, was hat Sydney Sweeney für Filme gemacht und dann gucke ich die. Okay. Ja, hallo?
Okay, in dem Fall ergibt das natürlich Sinn, aber du hast in der Vergangenheit öfter mal so einen Horrorfilm dazwischen.
Ja,
wird das so dein Ding?
Mich interessiert das irgendwie oft, weil manchmal gibt's halt auch echt ganz coole Sachen.
Ich verstehe das sogar, weil immer dann, wenn Sandro mir einen Film empfiehlt oder wenn... Das muss gar nicht mal unbedingt Sandro sein. Oft gibt's ja auch irgendwie einen Hype um irgendeinen Horrorfilm, wo dann gesagt wird, der macht irgendwie ein bisschen was anders. Dann bin ich auch interessiert, weil ich dann halt natürlich einfach wissen will, was macht er denn jetzt anders? Oder ist das was mich auch irgendwie erreichen kann? Aber bei dem Film jetzt hier, der auch irgendwie insgesamt sehr durchschnittlich klingt, da reicht mir dann Sydney Sweeney leider nicht aus.
Nee, ist okay. Aber das ist natürlich, bei Sandro ist ja nochmal so ein Extrapunkt halt. Der kann halt schon wahnsinnig gut Filme einen schmackhaft machen. Das muss man schon sagen. Also ich hatte das zum Beispiel bei, wie hieß der, in A Violent Nature, als wir den zusammen in der Folge besprochen haben, habe ich am gleichen Abend noch geguckt. Also
okay.
Oder auch damals Der goldene Handschuh, den habe ich wirklich, wir haben ja irgendwann mal mitten in der Nacht haben wir einen 3-Stunden-Podcast beendet, in dem er halt einen goldenen Handschuh mit hatte und den habe ich halt noch angefangen zu gucken und konnte nicht aufhören, habe den bis nachts halb zwei oder sowas noch geguckt mitten in der Woche, weil der mich so fasziniert hat. Also das kann er schon, da kann er einen schon mundwässrig machen. Sandro kann's.
Heißt so die Folge? Sandro Kanz?
Vielleicht, mal gucken.
Vielleicht.
Entweder ist es Sandro Kanz, da hat Mo recht, oder Berg kann Mathe.
Jetzt fehlen nur noch ich. Was kann ich? Ja. Welchen Satz kriegen wir bei mich noch zusammen?
Werden wir sehen. Aber was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist bei allen anderen Serien, die ich gucke, wo ich dann höre, das wird in Teilen ausgestrahlt, dann gucke ich diese Teile nicht. Bei Die Discounter habe ich es gemacht.
Ja, ich auch, wobei ich glaube, ich habe noch nicht alle Folgen jetzt von dem ersten Teil gesehen. Aber ich glaube, das ist für die Besprechung jetzt auch relativ irrelevant. Denn
du,
die Jungs,
das willst du auch besprechen.
Ja. Ja, die machen halt da weiter, wo sie aufgehört haben.
Ja, das ist natürlich immer der gleiche, sehr infantile Quatsch. Das ist schon so und das ist auch so doll drüber, dass du nichts, was da passiert, in Ansatz auch nur irgendwie ernst nehmen kannst. Das ist aber einfach eine Welt, die sich da erschaffen haben mit Charakteren, die so dumm sind, aber auch genauso liebenswert. Und das ist irgendwie, das macht's aus.
Ey Jonas, das ist einfach der Gott. Jonas ist der Hammer, ey. Ich könnte mich nur wegschmeißen über diesen Typen, ey. Wenn der seinen... Wie hieß das in der ersten Folge, als er da bei diesem Safety-Training da diesen Kick mit den anderen beiden Alten einüben wollte? Also super, kann ich mich wegschmeißen. Und immer dann, wenn die Serie halt auch so in Richtung Fremdscham geht. Ne? Also es ist ja dann oft auch so Szenen, wo du dir denkst, so, Alter, das ist wirklich an der Grenze dessen, was man sich irgendwie angucken möchte. Da macht das Spaß. Und ja, du hast ja gesagt, was sollen wir da Neues erzählen? Das ist einfach.
Es gibt dann auf jeden Fall in der 6 Folgen sind, ja genau, in der 6. Folge gibt's dann auf jeden Fall den Moment, wo man endlich da dann hingeführt wird, was dann das Lied ist, was ja jetzt schon online ist, Party in Billstedt.
Ach so.
Ja, das ist dann quasi das Making-of. Und das ist ja mal ein Ohrwurm.
Ja. Jonas halt, ne? Gut. Aber Peter ist auch immer super, wenn der irgendwie nichts geschissen bekommt.
Ja.
In der Folge, wo er den Freifahrtschein zum Knötern bekommt und dann versucht, die Mädels anzupackern. Das ist wirklich der Wahnsinn. Der Typ kann nicht.
Ja, das ist dann schon, das ist wirklich übel. Aber naja, gut. Kann man dann so machen.
Ja, sehr schön. So, Berg, also wir rattern hier aufs Ende schon zu, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch.
Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich habe dir vorhin gesagt, ich komme heute ein paar Minuten später, denn ich habe noch eine Serie zu Ende geschaut, die just heute zu Ende gegangen ist. Also auch eine, die wöchentlich veröffentlicht wurde. Und ich muss tatsächlich sagen, dass die mich von Anfang an interessiert hat, als die zu sehen war. Und zwar auf Apple Plus. Und ich versuche das jetzt mal schön mit dem besten spanischen Akzent auszusprechen, den ich aufbieten kann. Tú también lo harías.
Ah, das war gut. Das hat mir gefallen.
You would do it too. Sehr, sehr anstrengend auszusprechen auf Englisch. You would do it too. Versuch das mal.
You would do it too.
Es ist... Das geht nicht locker von der Zunge, da ist das Spanische auf jeden Fall schöner. Es könnte sein, dass wir die Serie auch nochmal hören werden dieses Jahr. Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Und dir ist schon klar, dass du nur 5 Plätze hast zur Verfügung.
Ja, ich weiß. ich habe ja schon ein bisschen was eingetragen und deswegen wird es wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich mich irgendwann noch entscheiden muss. Aber okay, ich rede jetzt erstmal über die Serie. Also es ist eine spanische Serie mit einem Schauspieler, der auch bei Haus des Geldes mitgespielt hat. Ich weiß gerade nicht mehr die Rolle, die er dort hatte. Ansonsten sind das alles Schauspieler, die ich nicht kannte. Es geht um einen Überfall in einem Bus, ein Bus, der vom Flughafen abfährt. Und bei diesem Überfall werden die 3 Täter von einem Unbekannten erschossen, der dann von dem Tatort flieht. Und die Überlebenden, die Zeugen, die drin sitzen, die 6, die schweigen und nehmen den halt in Schutz. Und jetzt ist die Frage, warum sie das denn machen. Und an dieser Stelle will ich gar nicht mehr zum Inhalt sagen, denn vielleicht kann sich der ein oder andere jetzt schon denken, dass dort der eine Twist oder Turn kommt. Und der kommt auch mehrmals. Und das ist wirklich gut. Es hat zwar an der einen oder anderen Stelle so Momente, wo man denkt, oh, okay, das ist schon, es ist schon sehr konstruiert oder oh, jetzt verhalten sie sich schon ein bisschen unlogisch. Gerade so in der ersten Hälfte der Serie, in den ersten 4 Folgen, gibt es durchaus mal so Momente, wo ich so denke, oh, okay, hätte ich jetzt irgendwie anders geschrieben. Aber das beeinflusst das Ganze nicht so groß, dass ich sage, es geht in eine schlechte Richtung, weil zum einen die Schauspieler alle gut sind, weil die Twists und Turns funktionieren und überraschen. Und vor allem, und das ist auch der Grund, warum ich mir noch nicht sicher bin, ob es dann letzten Endes mit in die Jahresbestenfolge kommt, weil vor der letzten Folge hätte ich gesagt, wow, wahrscheinlich eher nicht, dann ist es halt einfach eine gute Folge. Ich habe die letzte Folge geguckt und ich dachte so, so der ganz, ganz große Twist der Serie kam mit der 7. Folge und das war, ja, war es die beste, vielleicht war die letzte dann doch die beste Folge, denn ich dachte, 20 Minuten lang, oh, für eine letzte Folge ganz schön schwach. Irgendwie, so. Und dann kommen aber die letzten Minuten und ich dachte so, geil. Das ist geil. Weil das Ganze absolut rund macht. Vielleicht könnte der ein oder andere sagen, so die Motivation von der Figur ist schwierig, hätte man noch besser aufbauen können. Aber ich fand das geil, weil ich versuche ja auch immer bei solchen Sachen nicht immer zu aktiv mitzudenken, sondern das einfach geschehen zu lassen. Und in dem Fall war das super, weil ich hätte sicherlich schon ein paar Minuten vorher drauf kommen können, was jetzt gleich passiert. Aber als es dann passiert ist, dachte ich so, geil, super geil. Weil, wie gesagt, das ist nochmal so ein schöner Zirkelschluss zum Anfang und das hat mir gefallen. Also ich kann das total empfehlen und ich muss sagen, Spanien, Ihr macht gute Sachen in letzter Zeit.
Ja, also da muss ich auch sagen, was ich so bisher gesehen habe an Filmen aus Spanien, aber auch Serien, natürlich mit Haus des Geldes eins der populärsten Vertreter, muss ich sagen, hat mir auch immer viel gegeben. Ich mag so das, so diesen ganzen Habitus von den Schauspielern, finde ich eigentlich ganz cool. Das hebt sich schon sehr deutlich von dem, was so amerikanische Produktionen sind, aber natürlich auch europäische, hebt sich's ab. Das ist irgendwie was Eigenes, aber was ziemlich Cooles. Was ich jetzt hier gesehen habe in der Besetzung, dass Manuel Navas sein Rollenname oder sein richtiger? Warte mal, sein richtiger Name. Nee, Paco Tous. Paco Tous und der spielt, würde ich sagen, Moskau bei Haus des Geldes.
Siehst du wohl, der Berg hat geliefert. Aber ich kann das auch total nachvollziehen, was du gesagt hast mit den Verhaltensweisen und dem Habitus. Das fällt bei spanischen Serien sehr auf und das ist auch hier der Fall, aber nicht negativ. Aber trotzdem merkt man das immer durch die Synchronisation, finde ich. Das ist auch das ist total so bei japanischen Serien. Ich habe das letztens ja bei Sanctuary auch gesagt. Wenn man die im Original guckt, wirkt das völlig anders, als wenn man das versucht, auf Deutsch zu synchronisieren. Das kann man so gut synchronisieren, wie man möchte. Es wirkt einfach nicht so gut wie im Japanischen. Und so ein bisschen ist das auch hier, nur dass es das nicht unbedingt schlechter macht.
Okay. Na gut, das klingt tatsächlich so, als würde ich da mal reingucken können und wollen.
Und die Folgen sind sehr kurz. Ich glaube, die längste geht, ist die letzte, die geht 34 Minuten und die anderen gehen, glaube ich, zwischen 20 und 30 Minuten. Also im Grunde genommen ist es ein etwas längerer Film. Und man fragt sich ja auch immer bei solchen Serien, warum macht man nicht gleich einen Film draus? Aber ich glaube, das liegt dann einfach an der Art und Weise, wie man die Geschichte erzählt. Das funktioniert in einem Film dann halt nicht so.
Ja, gerade wie du es jetzt beschrieben hast mit so einer Serie, wo dann so, wo du so häppchenweise immer mehr Hintergründe kriegst und sich immer mal was twistet und turnt, da macht das in Episodenform schon Sinn.
Ja,
das auf jeden Fall. Das hat seine Daseinsberechtigung und witzig, ich habe bis jetzt halt gar nichts davon gehört. Ich glaube, es wird auch nicht der wahnsinnig großen Masse so präsent sein. Deswegen ist das ganz gut, wenn du sowas mitbringst. Dann werde ich mal aufmerksam.
Der Steven, der bringt.
Der Steven bringt, siehst du. Der kann Mathe, Sandro kann's, Mo hat recht und Steven bringt.
Ja, und ich glaube, wir bringen jetzt auch, und zwar das Highlight dieser Folge, würde ich sagen.
Ja, fragt sich, was das jetzt für ein Highlight ist. Ein echtes, ein zweifelhaftes. Ich glaube, also es ist schon Redebedarf. Ich habe ja, mein Kollege auf Arbeit, der hat ja mal Japanologie studiert, hat auch einen entsprechenden Faible für so asiatisches, japanisches. Und der hat natürlich diesen Film gesehen und hatte mir natürlich vor einiger Zeit schon gesagt, dass er den nicht cool findet. Und ich dachte, naja gut, ich werde ihn irgendwann mal gucken. Und jetzt, da wir beide uns ja irgendwie verabredet haben, dass wir heute eine Folge machen und dachten, wir müssen noch irgendwas Aktuelles gucken, was wir aber bei Steven Spielberg noch nicht besprochen haben, was wir aber beide tendenziell gucken würden. Und da kam ich auf Der Junge und der Reiher.
Ein Anime. Jetzt
ist die Frage, Junge, muss ich reiern? Oder?
boah, Alter, wollen wir direkt so starten? Also ich kann dir sagen,
ich weiß es nicht.
Ja, das ist wirklich. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Film besprechen soll, weil ich fand den mega weird. Ich habe meine Probleme mit ihm.
Ja, das muss man ja auch sagen, im Vorfeld war es so. Ne? Es gibt frenetische Lobeshymnen im Internet und es gibt Leute, die sagen, was ist denn das für ein Schrott? Das gab's beides. Also der ist nicht sehr konsistent besprochen worden in den Kritiken.
Ja, aber er hat den Oscar für den besten Animationsfilm bekommen.
Ja, komm, da spielt auch ein bisschen Lebenswerk mit rein. Das ist der letzte Film von Miyazaki. Weiß ich nicht, ob das nicht da eine Rolle gespielt hat.
Ja, okay, und er hat 7 Jahre dran gearbeitet und ja, ist schon.
Ja, aber ehrlich gesagt, wenn ich 7 Jahre an sowas arbeiten würde, da hätte ich schon die Erwartung, dass es irgendwie besser wird.
Ja, kann man wahrscheinlich.
Also ich frage mich halt auch ehrlich, für was? Warum 7 Jahre? Also die haben ja wirklich irgendwie, was war es, im Schnitt 1 Minute Film im Monat?
Ja, sieht man dem Film nicht wirklich an, ne?
Nee. Naja. Gut, wir versuchen einfach erstmal was zur Story zu sagen, soweit wie wir es verstanden haben.
Ja, so. Du darfst das gern probieren. Ich nehme mich da mal direkt raus, weil das wird ein Gestammle, so ähnlich wie bei Arcane vorhin, nur noch viel schlimmer. Also.
Ja, also ich halte es auch irgendwie basic. Wir beginnen so am Anfang der Geschichte, dass. Also ein paar Jahre, ich glaube 1937 beginnt die Geschichte, quasi während des Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges, der tobt. Und da wird von dem Jungen, der im Zentrum der Geschichte steht, Maito, dessen Mutter arbeitet im Krankenhaus. Krankenhaus wird bombardiert, so wie die ganze Stadt, und Krankenhaus brennt ab, Mutter tot. So. Und sein Vater ist verblieben und die sind dann noch so ein Jahr in Japan und ziehen dann aber aufs Land in ein Haus. Und der Vater hat dort eine neue Frau, die seiner verstorbenen Mutter auch sehr, sehr ähnlich sieht. Und das ist dann halt schon so ein Anwesen. Also es ist Oberschicht, die hat Haufen Bedienstete, so hauptsächlich ältere Frauen, die dort den Haushalt machen und so sich ums Essen kümmern und sowas. Und dort kommt der Junge eben hin und kann sich da nicht besonders gut integrieren, kommt dann dort auf eine Schule, wird dann gemobbt und hat eigentlich auf die ganze Sache keine Lust und kann sich irgendwie nicht mehr so richtig Lebensfreude, seit die Mutter tot ist. Und das Ding ist, dort auf diesem Landsitz, da gibt es einen Graureiher, der dort rumfliegt und der fängt an, mit ihm zu reden und will ihn in so eine Ruine, die dort ganz in der Nähe im Wald ist, hinlocken, weil er sagt, seine Mutter ist dort. Und das ist dann alles so ein bisschen komisch und er erfährt dann, dass diese Ruine von seinem, vom
Urgroßonkel?
Großonkel, vom Urgroßonkel, glaube ich, Großonkel gebaut. Ja, Großonkel, ja, genau. Großonkel damals gebaut worden ist dann aber, wie gesagt, ruinös gewesen nach so einem Naturunglück mit so einer Flut. Und seitdem ist das eine nicht mehr genutzte Ruine, in der es irgendwie auch ein bisschen spukt. Und eines Tages kommt er dann irgendwann mal tatsächlich nach 50 Minuten den Film dorthin. Das ist halt auch wirklich, also dieser Film ist so scheiß langsam inszeniert, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Es passiert einfach 50 Minuten eigentlich fast gar nichts, bis er dann endlich mal in diese Ruine reingeht. Und das ist so der coolste inhaltliche Aspekt des Films. Mit dieser Ruine betritt er eine Art Zwischenwelt. Das ist nicht so richtig ein Jenseits, das ist auch keine Hölle. Ich glaube, man kann es am ehesten mit dem Nimbus, mit dem Limbo so vergleichen. Das ist irgendwie so eine Portalwelt, die in ganz verschiedene, unterschiedliche Fantasiewelten so abzweigt. Mhm. Also richtig erklären kann man es nicht und das finde ich eigentlich als Idee ganz cool, weil ich habe so eine Art Parallelwelt zur echten Welt noch nie so dargestellt gesehen. Das fand ich schon irgendwie cool. Und er versucht sich in dieser Welt irgendwie zurechtzufinden, denn seine Stiefmutter, die auch schwanger ist, ist in diese Welt verschleppt worden. Deswegen lässt er sich letzten Endes dort wirklich dahin locken, weil er sie dort sucht. Und er lernt dann verschiedene andere Personen in dieser Welt kennen und bekommt dann eben gezeigt, wie diese Welt so funktioniert. Da gibt es dann also so verschiedene Sachen, so ein großes Meer und da sind auf so einer kleinen Insel so kleine Wesen, die sind die Seelen von Menschen, die erst noch geboren werden und steigen so in den Himmel auf und werden von Pelikanen gefressen. Also ihr merkt, das ist alles irgendwie so ein bisschen abgefahren und so erwartet man es ja auch.
Denk mal an die Sittige.
Ja, die Sittige, genau. Die menschenfressenden, fleischfressenden Sittige. Naja. Also in dieser Welt geht irgendwie viel Komisches ab und am Ende erleben wir, wie er so an die hierarchische Spitze dieser Welt irgendwo gelangt, um zu erkennen, wie das Ganze funktioniert, wie diese Welt mit der echten Welt zusammenhängt und was das alles so im Innern dieses Universum zusammenhält. Also der kommt dann so ein bisschen dahinter, wie das dort alles funktioniert. Und das hat natürlich dann auch Einfluss auf die reale Welt. Das ist so diese Story und alles so ein bisschen vor dem Hintergrund, er versucht diesen Verlust mit seiner toten Mutter irgendwie so zu verarbeiten, sie doch vielleicht zu finden und lernt dabei auf dem Weg dahin noch so ein paar andere Leute kennen, die dann später wichtig in sein Leben werden. So. Also das ist so diese Story.
Astrein, und Berg, das war eine wirklich gute Zusammenfassung.
Chapeau. Ja, ne?
Ja.
Doch. Und ich finde, also wie gesagt, ich finde diese Idee dieser Welt cool. Und auch so die einzelnen Stationen, die in dieser Welt so sind, finde ich von der Idee her alle cool. Ich finde es aber ehrlich gesagt nicht kreativ und bunt genug, wie das umgesetzt wurde. Also wenn ich da an so Filme denke wie Mein Nachbar Totoro oder an Chihiros Reise ins Zauberland natürlich, da ist das alles viel kreativer, viel fantasievoller, viel bunter, viel detaillierter. Ich finde, das ist hier alles immer so ein bisschen abgespeckt. Und wie du schon ein paar Mal gesagt hast, super weird. Das ist so seltsam und zusammenhangslos manchmal, was da passiert.
Ja, ja,
und
ja.
Es wird ganz vieles einfach nur in den Raum geschmissen und wieder weggenommen. Und es wird nie irgendwas erklärt.
Also ich sehe es exakt genauso. Ich habe auch erstens gedacht, scheiße, ist er langsam. Es passiert wirklich gefühlt Ewigkeiten nichts. Dann habe ich den auch noch zweigeteilt gucken müssen, weil ich zum Schluss dann auch wirklich müde wurde. Ich habe nach zwei Dritteln sozusagen dann aufgehört und dann das letzte Drittel dann einen Tag später geguckt und ich dachte mir so, Alter, ich habe schon zwei Drittel vom Film geguckt, aber es hat sich schon wie eine Ewigkeit angefühlt. Und dann finde ich auch, er ist schon kreativ und das ist, wie du sagst, irgendwie eine tolle Welt, aber ich habe mich immer nur gefragt, das ist einfach nur eine Aneinanderreihung, bei der ich nicht verstehe, warum das eine nach dem anderen passiert.
Ja, exakt.
Das genau. Ist so, ja.
Auch gefühlt so diese Ortswechsel, irgendwie laufen die 2 Meter weiter und sind gefühlt in einem völlig anderen Szenario auf einmal angekommen.
Ja, es gibt auch später gibt es dieses Gespräch mit dem Hierarchen dort in dieser Welt. Und eine Sekunde später ist er irgendwie gefesselt in einem Kerker.
Ja, ne?
Und dann dachte ich...
Wo ich dann auch dachte, ist er jetzt die ganze Zeit bewusstlos gewesen und hat in der Bewusstlosigkeit das in der Welt da erlebt, in seinem Unterbewusstsein, oder? Also das ist halt schon komisch.
Man hat sehr, sehr viel Ratearbeit bei dem Film oder ja, also ich würde schon sagen, man muss ein bisschen raten. Vielleicht kann man sich auch Dinge erschließen, wenn man etwas mehr Folklore-Hintergrund hat. Ich weiß es nicht. Könnte ja durchaus sein. Aber ich fand's alles sehr weird und irgendwie hat sich die Magie bei mir nicht so übertragen wie bei anderen Filmen. Du hast ja Chihiros Reise ins Zauberland genannt. Für mich ist ja auch Prinzessin Mononoke eins der großen Meisterwerke. Ich weiß, du stehst da nicht so drauf, aber trotzdem hat er schon bessere Filme gemacht. Und ich bin auch ein bisschen verwundert, dass wirklich so ein absolut weirdes, inkonsistentes Werk dann den Oscar tatsächlich noch gewinnt. Und du hast es ja schon angedeutet, es könnte dort einen anderen Grund gegeben haben. Und von daher muss man das vielleicht auch nicht so ernst nehmen.
Ja, ne, wir haben ja schon öfters jetzt mal gehabt, dass ich so ein Problem habe mit Spätwerken von so großen Schöpfern. Das ist Scorsese mit hier Killers of the Flower Moon und jetzt wohl auch Coppola mit seinem Megaflopolis. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, so eine schwierige Geschichte und durch diese Entstehungsgeschichte, dass er so lange für diesen Film jetzt gebraucht hat und eigentlich immer jemand war, der so super epische Dinger gemacht hat, die super opulent sind und das jetzt nach 7 Jahren, die das gedauert hat, dann nicht so richtig dabei rausgekommen ist, spricht, glaube ich, dafür, dass es einfach zu lange gedauert hat, weil wenn ich diesen Film sehe und die Themen, die er behandelt, dann glaube ich, der wollte gerne einen 4-Stunden-Film draus machen, weil gerade am Ende kommen ja so große Themen nochmal auf den Tisch, die so völlig plötzlich aus nichts da reinkommen und gar nicht erklärt werden und dann auch keine so richtige Rolle mehr spielen. Also, dass wir es dann am Ende, mach mal eine kleine Spoiler-Sirene einfach hier hin.
Ja.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu.
Dass wir es am Ende mit Zeitreisen auch irgendwie zu tun haben.
Ja.
Das kommt einfach so in den letzten 10 Minuten mal dazu und dann müssen wir das so hinnehmen und dann ist das aber auch wieder erledigt.
Ja, ja. Das stimmt. Da dachte ich auch, krass, wo sie das jetzt auf einmal hergezaubert haben, weil es ist ja wirklich nur ein Moment. Das wird einmal in einer Szene in einer halben Minute abgearbeitet und dann ist vorbei.
Und was ich halt so geil fand, also das spricht halt wirklich für den Film, oder nicht für den Film, besser gesagt. Ich hab's halt überhaupt nicht verstanden am Ende. Ich war dann völlig platt, als diese eine Figur von ihm weggeht und sagt, ja, ich muss jetzt da hin und dich, ne?
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine? Da dachte ich mir, ach so, ach, die ist, okay. Das hatte ich bis dahin überhaupt nicht geschnallt und habe mich die ganze Zeit gefragt, hat man da irgendwann mal drüber geredet? Auch wer seine neue Stiefmutter ist, das habe ich erst am Ende des Films irgendwann mal kapiert, wer das ist.
Das fällt, glaube ich, vorher 1-2 Mal halt auch so im Nebensatz.
Ja.
Aber
das ist wirklich so von der Erzählweise her wirklich ganz defokussiert. Das geht so von so Sachen, die eigentlich irgendwie wichtige Informationen wären, total weg und erzählt dir die ganze Zeit nichts dafür.
Das klingt irgendwie alles nicht gut, was wir hier sagen.
Nee, also wie gesagt, mein Kollege, der ja auch Fan ist von Ghibli-Filmen durchweg, der hat gesagt, der Film ist nischt. Hm. Der ist nischt. Und ich finde auch, der Film ist nischt. Ja. Also ich habe den unter 5 gegeben. Ich finde nicht mal, dass man sagen kann, der ist besonders toll visuell oder irgendwas. Also im Gegenteil. Hm. Ich finde, die Filme, die ersten Studio Ghibli-Filme sehen auch so aus. Es ist, ist einfach, man ist sich dem Stil 100% treu geblieben. Ist ja auch handgezeichnet. Und das macht man. Und das muss man halt irgendwie mögen. Aber ich finde, bei einem animierten beziehungsweise gezeichneten Film im Jahr 2024 finde ich es irgendwie nicht so cool, wenn Filme in die Tiefenunschärfe hinten verschwinden und die dann einfach nur aussehen wie Strichmännchen. Das weiß ich nicht. Das ist ein Stil, das muss man mögen, aber ich finde es irgendwie nicht cool.
Das zum einen, und was mir halt auch extrem aufgefallen ist, es gibt so ganz viele Szenen, wo es irgendwie windig ist. Und da ist mir besonders eine Szene aufgefallen, relativ zum Schluss, wo er durch so eine Art Gang oder Portal oder was es ist, da geht. Und er ist ja nur so im Unterhemd unterwegs und das flattert. Und ich dachte so, ich kann die drei Bilder sehen, die dafür benutzt wurden, dass das flattert. Also...
dass er also, die ganze Zeit auch mit seinen komischen Undercut-Frisur irgendwie so abenteuerlich aussehen soll, das habe ich dem auch irgendwie nicht abgenommen. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Es gibt im Grunde genommen, bis auf vielleicht eine Figur, sind alle Figuren unsympathisch. Komplett.
Der Reiher ist übelst der Spacken, ne?
Das ist der übelste Spacken. Aber auch die Hauptfigur, dieser Junge, dieser Maisto, ja. Das ist der absolute Lappen.
Ja.
Dann die Stiefmutter, die ist auch total komisch.
Ja.
Dann dieser Hierarch in der Welt sowieso. Und dann der Antagonist, der dann später noch dazukommt, dieser Top of Kotlet, der Wellensittiche da.
Top also of Kotlet.
der auch. Aber sonst gibt's also nur die eine weibliche Figur, die da mit dem Feuer. So, ja. die ist ganz cool, die ist auch ganz, ganz sympathisch so. Aber alle anderen Figuren kannst du komplett in die Tonne treten.
Ja, und selbst diese alten Damen, die dort im Haus arbeiten, sind irgendwie super weird. Also auch nicht so, dass ich sage, die sind irgendwie sympathisch oder nahbar. Gerade am Anfang dachte ich so, Alter, was seid ihr denn für ein komischer Haufen, ey?
ihr merkt da, die ihr uns noch immer noch zuhört, vielleicht, wir können mit dem Film nicht so wahnsinnig viel anfangen. Mich würde das mal interessieren. Ich glaube, bei unseren Hörern sind doch auch welche dabei, die was mit Ghibli und so anfangen können. Ich weiß nicht, wie kam der bei euch an? Ich komme an den Film nicht ran.
Also
ganz,
ich bleib
ganz komisch.
Ich bleib da bei Makoto Shinkai, der macht deutlich bessere Filme. Your Name, für mich sowieso generell einer der besten Filme.
Da kommt nächstes Jahr der neue, ja? Glaube ich.
Ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Und hattest du eigentlich auch Suzume geguckt?
Ja, habe ich geguckt, ja. Fand ich okay. Ist nicht so meine Art von Film. Your Name war wirklich gut, wenn auch ein bisschen kitschig. Weathering with You war gut, wenn auch sehr kitschig. Und Suzume war visuell beeindruckend. War schon cool. Ja. Und auch also hier der Kurzfilm, der Garden of Worlds, der ist schon wahnsinnig beeindruckend, wie der aussieht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, leider sind das Filme, die irgendwie auf den gängigen Streaming-Portalen oft nicht laufen oder wenn dann immer nur kurzzeitig. Also ich glaube, Suzume läuft zurzeit noch auf Netflix.
Ja, ich
glaube schon. Aber zum Beispiel Weathering With You, das ist immer, der ist mal kurz, ist ja irgendwo zu haben und dann ist er wieder weg. Also da so schnell kannst du gar nicht gucken, wie der weg ist.
Das ist
ein bisschen schade, weil das tatsächlich ja noch einer ist, der bei mir fehlt, weil ich irgendwie immer nicht dazu komme, wenn der gerade zu sehen ist.
Also da finde ich zum Beispiel vor allen Dingen die Story sehr gut. Bei Weathering With You. Da mag ich auch diesen mythologischen Hintergrund, so der da so mit reinspielt, diese Legenden. So, das ist geil gemacht.
Ja, also wir können auf jeden Fall festhalten, für uns ist, also vor allem für mich, aber anscheinend auch für dich, ist Makoto Shinkai der bessere Miyazaki.
Ja. Klingt komisch, ist aber so.
Kann man natürlich nicht vergleichen. Das ist so, als wenn man sagen würde, Tarantino ist der bessere Coppola. So, also das ergibt ja keinen Sinn.
Ja, also ich habe jetzt gerade mal noch parallel nachgeguckt. Weathering With You bekommt ihr bei Amazon Prime auf den Cinema Arthouse Channel. Den kann man ja mal für 7 Tage kostenlos antesten. Da kann man sich dann den Film auch angucken.
Das ist ein guter Tipp.
Ja, nicht vergessen, sofort wieder kündigen. Dann gibt's auch hinterher keine Tränen. Aber man kann das machen.
Gibt's nur Trockenbrot und Wasser zum Essen, wenn man's vergisst.
Ja. Ich weiß nicht. Also, mich würde das wirklich interessieren. Ich würde gern mal mit jemandem reden, der jetzt wirklich sagt, der Junge und der Reiher ist wirklich ein geiler Film. Und mir dann erklärt, warum.
Ja, ich auch auf jeden Fall. Und was ich halt aber trotzdem absolut faszinierend finde, ist, dass der bei den richtigen Kritikern ist der halt absolut krass mega gut angekommen. Also der hat einen Metascore von 91. Das ist nochmal 10 Punkte mehr als zum Beispiel Your Name. Also Irgendwas muss er machen mit den Leuten.
Naja, ich habe mich jetzt wirklich, weil es mich auch nicht so sehr interessiert, nicht so damit beschäftigt, aber ich meine auch gelesen zu haben, es gibt wohl relativ viele Parallelen zur Lebensgeschichte von Miyazaki selber, wo auch irgendwie nochmal tiefenpsychologisch irgendwas verarbeitet wird und das ist dann irgendwie vielleicht ganz toll parallel dargestellt, keine Ahnung. Deswegen ist der vielleicht zu konfus, wenn man sich ein bisschen damit befasst hat, aber ich finde eben, es ist erst dann gut, wenn sie es auch irgendwie erschließt.
Ja, wir könnten das jetzt aber sogar rausfinden, denn es gibt seit kurzem eine Dokumentation zur Entstehungsgeschichte des Films auf Netflix.
Ach ja, guck mal an.
Also von daher, weiß
wie
ich nicht,
geht
ob
die denn?
2 Stunden. geht genauso lang wie der Film.
Ach nö.
Ach nö. Oh nee. Ach, nö. Lass mal stecken.
Ja. Nee. Ach
nee.
So gerne will ich es dann auch nicht wissen.
Nee.
Müssen dann Sie lieber jemanden, der den. Warte mal, ich glaube, einer unserer ehemaligen Gäste, der auch ab und zu mal schon hier war, glaube der Dominik, der fand den gut. Den müssen wir mal fragen, der kann sich dazu äußern.
Ja, wir kriegen da bestimmt schon aus irgendwen irgendwas raus. Vielleicht erleuchtet uns das ja noch im Nachhinein. Aber das ändert ja nichts an unserem Erlebnis mit dem Film. Also.
Nee.
Nein, nur weil man die Hintergründe versteht und den irgendwie inhaltlich vielleicht besser einordnen kann, ist das Erlebnis ja letzten Endes das gleiche. Also es ändert sich nicht großartig. Oder?
Weiß nicht. Ich fand beim allerersten Mal gucken No Country for Old Men richtig doof.
okay, ja, machst du natürlich was auf, ne?
Ja.
Ja.
Ich fand auch zum Beispiel richtig bescheuert, also unter 5 Punkten habe ich Adams Äpfel bewertet nach dem ersten Mal gucken. Finde ich jetzt brillant. Man, es entwickelt sich schon, aber ich habe halt natürlich auch die ganze Zeit versucht, was in dem Film zu sehen und was ich eben für das Erlebnis beim Gucken am ausschlaggebendsten finde, ist halt wirklich stinklangweilig. Also ich war auch mal der Müdigkeitstod sehr nahe. Das war wirklich nicht gut. Also ich habe ja auch gesagt, ich habe auf die Uhr geguckt, nach 50 Minuten landet der in dieser Parallelwelt. Und bis dahin passiert nichts Nennenswertes. Es gibt eine richtig geile Szene, ziemlich am Anfang, und zwar als er dem Reiher am Teich das erste Mal gegenübersteht und er ihm sagt, er soll in diese Welt kommen, wo dann die ganzen Fische aus dem Wasser gucken und die Frösche an ihm hochkriechen und sowas. Die fand ich richtig geil.
Ja.
Da dachte ich mir, okay, jetzt, now we're talking.
Ja, ja. Und da sagst du auch noch was wir noch gar nicht gesagt haben. Der Film ist auch schon manchmal echt creepy. Also dafür, dass
es... Also kindgerecht ist er gar nicht.
Ja.
Also auch gerade mit so diesem, man merkt schon, dass die Grundstimmung des Films diese Verarbeitung des Verlustes auch ist. Und der meistens ist es ja in solchen Filmen, dass ein Junge in dem Alter, wie in diesem Film, ja oft auch eine Identifikationsfigur ist für das junge Publikum, aber der ist halt ein depressiver Trauerkloß, der so gut wie wenig, oder nur sehr wenig redet. Das ist schon dann, also nicht kindgerecht, das ist schon eher ein bisschen düster, auch mit diesen, wie gesagt, kannibalesken Sittichen.
Das Zweite Weltkriegssetting, also da ist vieles drin, was jetzt nicht nach Kleinkind schreit. Obwohl der Film, ich weiß gar nicht, ab wann der freigegeben ist.
Bestimmt normal 12, oder?
Was haben wir?
Ich weiß nicht,
ist ab 12.
Siehste.
Ja, das ist okay. Aber trotzdem glaube ich, dass ein 12-Jähriger mit dem Film absolut nichts anfangen kann, weil dafür ist da viel zu viel in irgendwelchen Ebenen versteckt, die wir ja noch nicht mal entschlüsseln können. Also, schwierig.
Ja, und wir sind ja Top of Kotelett.
Top of the Kotelets sind wir, ja.
Ja, die Obermuftis des Kotelets.
Da haust du jetzt auch nochmal einen möglichen Folgentitel raus.
Ja. Schön, aber knackige Folge, bevor es dann ab nächste Woche in den Jahresendrun bei Steven Spielberg geht. Ich hoffe, ihr seid bereit für das, was da kommt. Ihr kriegt immer die volle 4 Personen Spielberg Crew Power.
Ey, wir ballern richtig
Themen
rein.
Und Filmen, die uns dieses Jahr bewegt haben, auf die ein oder andere Weise. Und so verbleiben wir dann auch.
So verbleiben wir dann auch, Steven.
Mach das nicht.
Okay, ich mach das nicht.
Gut. Gut. Tschüss, ciao und goodbye.
Tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Bleibt spoilerfrei. Wir müssen doch bei unserer Albernheit bleiben, wenn wir zu zweit sind. Zu seriös ist nicht gut.